Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte heute, ich sage es gleich am Anfang, mit euch das Buch Daniel abschließen. Die Reihe zu dem Propheten Daniel. 13 Predigten sind es dann gewesen, habe ich zu Hause gesehen. Es ist also eine lange Zeit. Da wir auch heute wieder Gäste haben, ich hoffe, ich langweile nicht die letzten Male dabei waren. Das letzte Mal war ja vor 2 Wochen. Wir müssen ein kleines Stück wiederholen, sonst ist es einfach unfair, sonst kann man schwer einsteigen. Warum will ich heute 3 Kapitel nehmen? Wir wollen die auch nicht ganz komplett lesen. Ja, ich habe beim letzten Mal schon die Rückmeldung bekommen, dass teilweise etwas schwer zu folgen war. Ich denke, es ist sehr schwer, in einer kurzen Predigt viele Jahreszahlen, Könige, Abläufe ins letzte Detail genau anzuschauen, genau zu sagen, das war dann, das war dies, das war jenes. Wir haben heute ein Kapitel dabei, wo sich sehr präzise einige 100 Jahre Prophetie erfüllen, was Daniel vorhergesagt hat. Und ich glaube einfach, dass die Informationsflut uns erschlagen würde an Jahreszahlen und Königen und Namen. Dann klingen die Namen noch alle so komisch. Und Völkern und Herrschern. Ich denke, ich werde es an der Stelle dann sagen, es wäre besser, wenn man sich das, wenn man Interesse hat, nochmal selber anschaut, selber nachliest, vielleicht die Geschichte dazu auch nochmal raussucht und darüber staunt, wie genau die Bibel recht hat, wie exakt sich erfüllt hat, was Daniel gesagt hat. Und ich möchte mich eher um den Rahmen darum kümmern, um das, was wir für uns herausnehmen können, was wir vom Leben Daniel, vom Wesen Daniels mitnehmen können. Und das letzte Kapitel ist eher kurz und da wird auch nochmal zusammengefasst, was das Buch Daniel ausmacht. Und das wollen wir uns dann auch noch anschauen. Letztes Mal hatten wir den zweiten Teil von Kapitel 9 angeschaut. Das ist die Prophetie mit den 70 Jahrwochen. Wir gesagt haben, 70 Jahrwochen, eine Woche steht für 7 Jahre. Und dort wurde sehr exakt vorhergesagt, wann begonnen wird, Jerusalem wieder aufzubauen, dass das nach 7 dieser 70 Jahrwochen wieder aufgebaut sein wird. Dann gab es den zweiten Block, das waren nochmal 62 Jahrwochen. Und das ist dann das Wirken des Messias. Es wurde also Jesus vorhergesagt im Propheten Daniel. Und wir können mit den Jahreszahlen sehr exakt nachvollziehen, dass das stimmt, was Daniel vorhergesagt hat. Kapitel 9 war ungefähr im Jahr 569 vor Christus. Und zu dieser Zeit schon wurde vorhergesagt, wann der Messias geboren werden soll, mit Jahreszahlen. Ihr könnt es gerne nochmal nachlesen. Und wir hatten gesehen, dass diese Zeit 7 Wochen, 62 Wochen und dann nochmal eine Woche in diese 3 Teile eingeteilt wurde. Und dass es wohl so ist, dass diese 70., diese finale Woche, also die 7 Jahre, dass die noch ausstehen. 7 Jahre dieser 70 stehen noch aus. Wichtig dazu ist, dass diese 70 Jahre und auch die Prophetien der letzten Kapitel des Buches Daniel sich um das Volk Israel drehen. Es geht um Israel. Das war Daniels Volk und Daniel hatte im Fokus sein Volk, Gottes Volk, das Volk Israel. Und genau darum geht es auch. Die Heiden oder die Gemeinde kommen in den letzten Kapiteln dieser Prophetien eigentlich gar nicht vor. Sondern es geht um den Rahmen, es geht um die Geschichte Gottes mit Israel. Und da fehlen eben diese vielen Jahre zwischen Jesus und dem, was wir heute erleben. Da ist mit Israel noch nicht passiert, was in dieser letzten Woche vorhergesagt ist. Teilweise überschneidet sich die Prophetie, von der wir heute nur die andeutungsweise was lesen, auch mit dieser Zeit. Es wird nochmal um diese letzte Jahrwoche gehen und wir werden auch sehen, dass da auch teilweise noch etwas aussteht. Kapitel 10, was wir heute lesen wollen, es beginnt wieder mit einer Jahresanzeige. Es steht da, Kapitel 10, Vers 1, im 3. Jahr des Kyros, des Königs von Persien. Da bekam Daniel diese Prophetie, wurde ihm dieses Wort geoffenbart. Diese Könige sind sehr gut nachvollziehbar, auch geschichtlich. Kyros war ein Perserherrscher. Wenn wir Kapitel 9, Vers 1 anschauen, dann liegen nur 3 Jahre zwischen Kapitel 9 und Kapitel 10. Das heißt, die Prophetie, die Daniel heute bekommt, ist 3 Jahre gewesen nach der von Kapitel 10. Aber dazwischen war etwas sehr Wichtiges passiert. Beim letzten Mal hatten wir gelesen, dass Daniel den Propheten Jeremia studiert hatte und da gelesen hatte, dass die Verschleppung des Volkes Israel, Daniel war also immer noch in Babylon, dass die ein Ende haben sollte. Es waren immer 70 Jahre Verschleppung gesetzt und die standen kurz vorm Ende. Und genau zwischen Kapitel 9 und Kapitel 10 war das jetzt passiert, was auch schon die Bibel vorhergesagt hatte einige hundert Jahre vorher. Sogar mit Namen, der persische König Kyros, von dem Jesaja schon gesprochen hatte, hatte tatsächlich eine erste Welle von Israeliten wieder nach Jerusalem gelassen, zum Aufbau des Tempels. Nachlesen kann das jeder in Esra. Das heißt also, Daniel war immer noch in Babylon und es liegt sehr nahe, das lesen wir auch am Ende des Kapitels nochmal, Daniel hatte wohl Jerusalem und auch den Tempel nicht wiedergesehen. Daniel war ein Mann mit weit über 80 Jahren, war jetzt in Babylon, war dort immer noch Berater des Königs, zweite Kraft im Staat, aber es ging auf das Ende seines Lebens zu. Und er hatte noch erlebt, wie jetzt also eine erste Welle Heimkehrende wieder nach Jerusalem gegangen ist, um den Tempel aufzubauen. Das war jetzt hier geschehen. Es waren aber immer noch Israeliten in Babylon. Und wie wir das beim letzten Mal gesagt hatten, die hatten einzig und allein die Aufgabe, den Tempel aufzubauen. Jerusalem war immer noch ein Trümmerhaufen. Da war nichts, kein Stein auf dem anderen. Ich möchte mit uns jetzt Kapitel 10 lesen. Daniel 10. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes. Das ist der Hidekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persiens hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an. Und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen, und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Soweit erstmal zum Text. Wir sehen also, das ist noch nicht die Prophetie selbst, sondern das ist im Prinzip, wie diese Prophetie zu Daniel überhaupt kam. Und wir lesen wieder etwas, was in mehreren dieser Prophetien vorher, in den Kapiteln vorher schon so war. Wir lesen erst einmal davon, wie Daniels Einsatz aussah, wie Daniel sich verhalten hat, bevor Gott zu ihm spricht. Und wir erkennen da, wie wichtig ihm diese Themen waren. Für ihn waren das jetzt nicht abgeschlossen mit, jetzt wird der Tempel wieder aufgebaut, jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern es hat ihn brennend interessiert. Es war sein tiefes Herzensanliegen, was mit seinem Volk passiert, was Gottes Plan mit dem Volk Israel ist. Und wenn wir uns überlegen, dass dieser Mann weit über 80 Jahre war und anfängt, 3 Wochen lang zu fasten, keine leckeren Speisen zu essen, keinen Wein zu trinken, sich nicht zu salben, dann merken wir, wie wichtig ihm das war. Seine Gedanken gingen in dem, was wir über ihn lesen, ganz wenig um ihn selbst und vielleicht um seine eigene Gesundheit oder um das, was Gott mit ihm vorhat, sondern er hatte höhere Ziele. Ihm war es wichtig, was Gott mit seinem Volk macht, wie Gottes Pläne für wie Gottes größere Pläne sind. Er hatte nicht so sehr persönliche Anliegen, von denen wir lesen. Und ich habe mir überlegt, ist es mir auch so wichtig? Ist es mir wirklich wichtig, was Gott mit seinem Volk vorhat, was Gott mit der Gemeinde vorhat, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit den Gläubigen vorhat? Ist es uns wirklich ein Herzensanliegen? Interessiert uns das überhaupt? Oder ist es viel wichtiger, ach, was heute ist und was morgen ist? Und viel weiter schauen wir ja manchmal gar nicht. Zumindest ertappe ich mich dabei. Wir sehen aber bei Daniel einen ganz anderen Fokus. Und er macht es viele Tage lang. Und wir haben ja nachher gelesen, warum das so lange gedauert hat. 3 Wochen lang. Und dann bekommt er eine Erscheinung und er sieht etwas. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, denn er sieht ja eine Person oder eine Erscheinung, die er nur umschreiben kann. Und die Umschreibung, das ist ja ein Mann mit Gold und Edelsteinen, mit Augen wie mit Blitzen und Feuerfackeln und die Füße mit leuchtendem Erz und die Stimme wie das Tosen einer Volksmenge. Das kam mir bekannt vor. Fällt euch da auch ein, wo es so etwas nochmal gibt? Genau. In Offenbarung 1 lesen wir von einer ganz ähnlichen Erscheinung. Ich möchte das mit euch zusammen lesen. Offenbarung 1. Ab Vers 12. Und ich, das ist Johannes, ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Wir sehen, es gibt erstaunlich viele Parallelen in dieser Erscheinung. Ich möchte trotzdem Vorsicht sagen. Also in der Offenbarung ist recht klar, um wen es sich handelt. Da ist noch vom Alpha und vom Omega, vom Ersten und vom Letzten, der tot war und wieder lebt, die Rede. In der Offenbarung sehen wir, dass es Jesus ist, der Johannes da begegnet. Ich bin mir hier nicht ganz sicher, ob es Jesus ist. Es gibt da verschiedene Meinungen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Daniel hier Jesus sieht. Das erkenne ich auch daran, für mich ist ein Hinweis darauf, wie er reagiert, denn auch ihm geht es wie Johannes. Wir hatten heute früh in der ersten Stunde eine ganz ähnliche Begebenheit. Ein Hinweis darauf ist, dass wer auch nur einen Teil oder einen Einblick in die Herrlichkeit Gottes kriegt, den hält es nicht auf den Füßen, der fällt um wie tot, der kann nicht stehen bleiben. Und das ist das, was Johannes passiert und was auch Daniel passiert. Daniel wird bei dieser Erscheinung ohnmächtig. Wir Menschen können die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Gott ist zu heilig. Gott ist von seiner Erscheinung so weit von uns entfernt, dass wir das nicht ertragen können. So wie wir jetzt gerade als Menschen sind. Das ist für mich auch was ganz Wichtiges, weil es gibt manche, die in Liedern singen, ich möchte jetzt deine Herrlichkeit sehen. Ich glaube, wenn es so wäre, würde es uns nicht so sehr gut gehen. Das ist ein ganz dünnes Eis. Gott in seiner Herrlichkeit zu sehen, würden wir nicht ertragen. Wir müssten sterben. Gott ist eine ganz besondere Erscheinung und es gibt viele, die falsch denken über Gott. Das ist auch das, wovon die Bibel redet, dass sich einmal jedes Knie beugen wird. Wenn wir Gott begegnen, dann ist es nicht so, wie sich das manche vorstellen, dass wir dann sagen, ah, dann werde ich Gott mal so richtig zur Rede stellen über alles das, was auf der Erde passiert ist. Dann werde ich mal mit ihm Tacheles reden. Nichts davon wird passieren. Hiob sagt, auf 1000 Dinge, die Gott sagt, werden wir nicht ein einziges antworten. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden, dann wird es uns die Sprache gewaltig verschlagen. Dann werden wir auch auf alle vier fallen. Und dann werden wir erkennen, dass er Gott ist. Und das wird jeder Mensch einmal erkennen, weil jeder einmal vor Gott stehen wird. Gott in seiner Herrlichkeit steht weit, weit über uns. Und Daniel sieht also diese Erscheinung. Und noch etwas Interessantes gibt es. Da ist mir noch eine Ähnlichkeit eingefallen zu einer anderen Begebenheit. Und zwar an der Stelle, Daniel hat anscheinend mit Begleitern diese Erscheinung gesehen, aber es war so, dass seine Begleiter nur etwas gehört haben, aber nichts gesehen. Und wo ist die Begebenheit dazu? Das war bei Paulus, bei Saulus. Der hat auch eine göttliche Erscheinung gesehen. Und seine Begleiter haben zwar irgendwas wahrgenommen, konnten aber nicht sehen, was er gesehen hat und auch nicht hören. Und auch da war es so, dass es Paulus absolut, der damals ja noch Saulus hieß, ihn hat es erstmal komplett aus der Bahn geworfen, als er diese Erscheinung gesehen hat. Auch da ist er auf die Erde gefallen und hat einige Tage gebraucht, ehe er wieder was sehen konnte und ehe er auch wieder zu etwas zu gebrauchen war. Wem Gott so begegnet, der merkt das ganz deutlich. Das heißt also, ich denke, dass Daniel hier nicht nur einen Engel gesehen hat oder irgendeine Art himmlische Erscheinung, sondern ich bin der Meinung, er hat hier Jesus gesehen. Und dann kräftigt ihn ab Vers 10 aber ein Engel. Das denke ich, das schließe ich daraus, dass zum einen in den Kapiteln vorher mehrfach schon der Engel Gabriel Daniel gekräftigt hat und zu ihm gekommen ist. Und weil wir auch einen ganz seltenen Einblick in Kapitel 10 kriegen, was im Hintergrund passiert, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Es gibt wenige Stellen, wo wir so etwas lesen. Und wir lesen hier an der Stelle aber davon, dass Daniel 21 Tage lang warten musste, weil der Engel, der ihn hier ab Vers 10 kräftigt, nicht weg konnte. Er musste mit einem Fürsten von Persien kämpfen, der ihm widerstanden hat. Und erst als der Erzengel Michael ihm zu Hilfe geeilt ist, konnte er zu Daniel gehen. Das heißt also, der Engel wäre eigentlich schon gerne eher bei Daniel gewesen, Aber er wurde aufgehalten in der unsichtbaren Welt. Es gibt Mächte, die in der unsichtbaren Welt kämpfen. Und es gibt sogar manchmal, wie hier, dass das Gebete später erhört werden, weil diese Kämpfe stattfinden. Und es ist das, wozu Engel gemacht sind, das sagt die Bibel auch im Hebräerbrief, Engel sind dienstbare Geister, die den Gläubigen helfen und die dazu von Gott geschickt sind. Und das ist das, was ab Vers 10 passiert. Dieser Engel kräftigt Daniel, spricht ihm wieder Mut zu, stärkt ihn und sagt ihm auch, ja, er erklärt ihm, wie es dazu kam, dass er kommt. Und das ist etwas, da möchte ich noch einmal drauf eingehen. Ich hatte das schon mal in einer der ersten Predigten gesagt. Wir bekommen hier einen kleinen Einblick, wer Daniel war und was ihm wichtig war und warum Gott so außergewöhnlich zu ihm gesprochen hat. Und das ist etwas, davon können wir lernen. Da können wir sehen, was einen Menschen ausmacht. Denn Daniel wird hier als vielgeliebter Mensch bezeichnet, als vielgeliebter. Und wir lesen, warum. Ich möchte den Vers 12 nochmal mit euch lesen. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Zwei Dinge machen diesen Daniel besonders. Er hat sein Herz darauf gerichtet zu verstehen. Er wollte verstehen, er wollte begreifen, was sind Gottes Wege. Er wollte erfahren, was hat Gott vor mit meinem Volk. Was sind Gottes Pläne für die Zukunft? Was ist Gottes Wille? Und ich habe mich gefragt, wenn wir auch noch den Einsatz sehen, den Daniel gebracht hat, denn daran erkennen wir ja, wie wichtig ihm das war. Ich habe mich gefragt, wie ist es bei mir? Und ich möchte auch euch fragen, wie ist es bei euch? Sind unsere Herzen darauf ausgerichtet, Gottes Wege zu verstehen? Ist es uns ein Anliegen, tiefere Einblicke zu bekommen? Wollen wir wissen, was Gott vorhat? Sind wir daran interessiert, wie Gottes Pläne für unsere Zukunft aussehen, für die Zukunft der Gemeinde, auch für die Erde? Interessiert uns das oder ist unser Herzensanliegen heute und morgen oder wie soll ich die nächste Woche schaffen? Haben wir Ziele, die uns selbst betreffen? Oder sind unsere Ziele Gottes Ziele? Und das ist das, was bei Daniel besonders war. Lesen wir die Bibel denn selbst, um darin zu forschen, was Gott vorhat? Willst du da drin erforschen und ein tieferes Verständnis erhalten? Ich denke, die meisten werden automatisch sagen, ja, ich meine, warum nicht? Klar, wäre schön, mehr zu wissen. Aber das meine ich damit nicht. Das ist das Herz. Das Herz ist damit gemeint. Es ist dir ein Herzensanliegen. Daniels Herzensanliegen war so ernst, dass sogar Engelmächte, die gegen dunkle Mächte gekämpft haben, dass dieser Engel abgezogen wurde, um ihn zu informieren über sein Herzensanliegen. Ich denke, es gibt einige Ausreden und Ausflüchte, warum wir sagen könnten, ja, ich würde ja gerne mehr wissen, aber da gibt es so viel, was da dagegen spricht. Ich habe so viel Stress und so viel zu tun und habe gar keine Zeit. Ich würde ja gerne, aber ich habe ja gar keine Zeit. Wir hatten bei Daniel schon in den letzten Kapiteln mal gelesen, in vielen Predigten, was der Mann für einen Tagesablauf gehabt haben muss. Wenn man am Königshof der damaligen Weltmacht ist, wenn man zweiter Mann im Staat ist, in Babylon im Zentrum der Macht, dann sah sein Tag sicherlich nicht aus, dass er von 7 bis 12 gearbeitet hat und dann Freizeit hatte. Daniel hatte sicherlich einen sehr, sehr vollen Zeitplan. Und trotzdem hatten wir an mehreren Stellen gelesen, dass er die Angewohnheit hatte, 3-mal am Tag auf die Knie zu gehen in seinem Obergemach und Richtung Jerusalem zu beten. Auch da schon der Hinweis, wie wichtig ihm sein Volk war, wie wichtig ihm Gott war. 3-mal am Tag hat er die ganze Zeit dieser Verschleppung lang, wahrscheinlich 70 Jahre lang oder länger, gebetet in Richtung Jerusalem. Und das ist ja nur eine der Ausflüchte. Ich denke, es gibt auch noch andere Ausreden, warum wir nicht so tief einsteigen müssen oder warum es vielleicht ja gar nicht so wichtig ist, dass wir alles verstehen. Denn es gibt ja andere die machen das ja eh und die können mir ja dann sagen, was richtig ist. Man kann sich auf andere verlassen, in der Familie oder in der Gemeinde, oder kann sagen, es gibt ja da so übergeordnete Brüder, die haben die Aufgabe, die müssen Verständnis haben und das reicht dann, wenn die das haben. Die haben ja eh schon so viel Vorsprung vor mir, wieso sollte ich dann jetzt anfangen noch zu forschen? Da gibt es doch alles schon, das Wissen. Aber ich glaube, das ist eine Lüge oder das ist auch falsche Bescheidenheit, wenn man das sagt, ich kleines Licht, wie soll ich denn Verständnis bekommen von der Bibel? Das ist nicht richtig, das ist eine falsche Demut. Gott möchte, dass es unser Herzensanliegen ist, zu verstehen, was seine Pläne sind. Und zwar jeder selbst, nicht andere für mich, sondern jeder selbst hat die Möglichkeit, Gottes Wort zu forschen und mehr zu verstehen. Und Gott möchte das. Daniel war ein vielgeliebter Mann, weil er dieses Herzensanliegen hatte. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum Daniel dieser vielgeliebte Mann war. Und von dem haben wir auch gelesen. Da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen. Das ist das Zweite, was Daniel ausgemacht hat. Ich denke, es gibt auch einen Zusammenhang. Denn wer viel in Gottes Wort forscht, dabei würde ich mal behaupten, der wird demütiger. Der wird ganz automatisch demütiger. Wer von Gott und von Gottes Wegen und von seinen Plänen, von seiner Gnade, wer davon liest, der wird, glaube ich, ganz automatisch demütiger. Und Demut gegenüber Gott ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Wer Gott in seiner Größe erkennt oder wer Einblicke in Gottes Größe bekommt, der merkt auch, wie klein er selbst ist und wie weit er davon entfernt ist. Und noch was ist da wichtig. Demut ist auch in Richtung Gott wichtig, aber es gibt auch ein falsches Anliegen, Verständnis von der Bibel zu haben oder auch Kopfwissen vielleicht, weil es auch ja manche, oder bei jedem macht es ein Stück weit Spaß, wenn er weiß oder glänzt als jemand, der ganz viel Wissen hat. Wenn man in der Gemeinde auch glänzen kann, man weiß dies und jenes und hierüber und darüber. Ich glaube sogar, es gibt sogar falsche Gründe, Wissen anzueignen oder Kopfwissen anzueignen. Und Gott möchte keine Menschen, die nur Kopfwissen haben, die Theorie aufsagen können und in der Theorie alles Mögliche wissen. Gott möchte Menschen, deren Herz brennt für die Wege Gottes und die sich unter ihm demütigen. Und wir haben bei Daniel an vielen Stellen gelesen, dass er Träume deuten konnte, dass er große Dinge bewegt hat. Aber wir haben an keiner Stelle irgendwas gelesen, dass ihm die Ehre von Menschen wichtig war oder dass er das in den Mittelgrund gedrängt hat oder dass er sich selbst in den Mittelgrund gedrängt hat. Er hat immer wieder auf Gott verwiesen, auch vor diesen großen Königen, vor Nebukadnezar oder vor Belsazar, der immer wieder auf seinen Gott verwiesen. Er war ein demütiger Mensch und er wusste genau, dass alles von Gott abhängt, was er tut. Und das hat ihn so viel geliebt gemacht. Und ich hoffe auch, dass wir Demut vor Gott haben und uns immer wieder klar machen, was auch in Kapitel 9 ja schon ja, so oft dastand, wo Daniel, ich weiß nicht, 10-mal wiederholt hat, Herr, du bist gerecht und wir haben gegen dich gesündigt. Du hast recht, du bist gerecht und wir haben gesündigt. Wir Menschen. Und da hat Daniel sich immer wieder mit reingenommen. Er hat sich auch nicht hingestellt und gesagt, ich bin hier der Einzige in deiner Gemeinde oder der Einzige von deinem Volk, der sich gut verhält und die anderen schau sie dir an. Sondern er hat erkannt, dass er selber Sünder ist und hat sich gedemütigt. Er wusste auch, dass ohne Gottes Gnade eine Errettung auch für ihn gar nicht möglich gewesen wäre. Ich möchte nur so viel jetzt zu diesem Text erstmal in Kapitel 10 sagen, weil Kapitel 10 nur die Einleitung ist für das, was Daniel jetzt in Kapitel 11 erfährt. Ich möchte Kapitel 11 nur ganz grob zusammenfassen. Ich bitte jeden, den es interessiert, einfach nehmt euch dieses Kapitel, nehmt euch vielleicht auch eine Auslegung dazu oder beschäftigt euch ein bisschen mit der Geschichte und ihr werdet erkennen, dass das ein ganz beeindruckendes Kapitel ist. In diesem Kapitel werden knapp 400 Jahre Geschichte behandelt. Knapp 400 Jahre. Daniel bekommt gesagt, wie die Thronfolgen weitergehen werden. Er bekommt gesagt, dass noch 4 Perserkönige aufstehen werden nach Kyros und dass dann ein griechischer König mit viel Tempo die Erde einnehmen wird. Wir hatten auch das schon mal gelesen. Alexander der Große wird vom Propheten Daniel vorhergesagt, dass es den gibt. Es wird auch vorhergesagt, dass das Reich Alexanders des Großen aufgeteilt wird. Alexander der Große ist sehr schnell gestorben. Sein Reich wurde an seine vier Generäle verteilt. Und vieles, was in Kapitel 11 für Daniel oder vor der Zeit, wo es erfüllt wurde, recht kryptisch war, der König des Nordens und des Südens und die kämpfen dann gegeneinander und das werden Intrigen genannt. Das macht alles Sinn, wenn man die Geschichte dazu kennt. Und ich kann euch nur sagen, dass dieses Kapitel so genau ist, dass das von der Bibelkritik einfach auf dahin verlegt wird, das muss danach geschrieben worden sein. Das kann gar nicht sein, es kann gar nicht so alt sein. Also das Kapitel wurde auf jeden Fall geschrieben, nachdem das alles stattgefunden hat. Auch das typisch für Bibelkritik. Gibt es grobe Prophetien, dann ist alles so grob, dass man eh alles reindeuten kann. Und findet es statt, dann ist ganz klar, dass es nachher geschrieben wurde. Wer der Bibel nicht glauben will, der wird immer Gründe finden, es nicht glauben zu wollen. Aber auch das sagt die Bibel ja schon selbst. Wer nicht glaubt, dem ist all das eine Torheit. Und er wird immer Wege finden, sich das selbst zu erklären. Wen es interessiert, lest es euch durch. Interessant daran ist besonders eine Person, da wird ein König genannt, um den geht es relativ lang. Dieser König, der hat ungefähr um 170 vor Christus dann wieder sehr mit Jerusalem und mit den Israeliten interagiert. Dieser König hieß Antiochos Epiphanes und unter dem sind schreckliche Dinge in Jerusalem passiert, die in Kapitel 11 vorhergesagt werden. Dieser Mann hat etwa 80.000 Israeliten abschlachten lassen, hat nochmal so viele versklavt und deportiert. Und der hat auch schlimme Dinge mit dem Tempel gemacht. Der hat damals den Tempel von Soldaten abriegeln lassen, hat keine Juden mehr reingelassen, hat das Opfer unterbrechen lassen. Der hat ein Schwein auf dem Altar opfern lassen und Schweinebrühe vergossen. Und im schlimmsten Fall hat er sogar eine Zeusstatue im Tempel aufgestellt. Ich sage das nur ganz kurz, dieser Antiochos Epiphanes ist also die Erfüllung von dieser ersten Stufe dieser schrecklichen Dinge, die passiert ist. Ungefähr 170 vor Christus ist das passiert. Und ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wir hatten in Kapitel 9 davon gelesen, dass in der Zukunft etwas ansteht, dass ein Gräuel der Verwüstung irgendwann im Tempel stehen wird. Aber dieser Antiochos Epiphanes ist nur ein Abbild davon, was in Kapitel 9 genannt wurde. Und ich möchte euch sagen, warum. Es stand dann zwar schon mal so ein Gräuel im Tempel, eine Zeus-Statue, aber es wird noch einmal so etwas passieren mit dem Tempel in Jerusalem. Das sagt die Bibel sehr klar. Wir hatten auch davon schon mal kurz gelesen, Jesus selbst nimmt Bezug auf das Buch Daniel. In seiner Endzeitrede finden wir einen Hinweis darauf, dass das noch aussteht und dass noch etwas passieren wird mit dem Tempel in Jerusalem und mit diesem Gräuel, was da stehen wird. In Matthäus 24, Vers 15, auch um das Kapitel 24 in Matthäus kommt man nicht drum rum, wenn man das Thema verstehen will. Da sagt Jesus selbst, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, im Tempel stehen seht, dann seid aufmerksam und so weiter. Jesus also sagt, das steht noch aus, das Gräuel der Verwüstung im Tempel. Antiochos Epiphanes war aber 170 vor Christus. Auch das ist aber etwas, was in der Bibel häufiger passiert. Es gibt häufiger Ereignisse, die schon einmal als Abbild vorher stattfinden. Kapitel 11 in Daniel hat auch zwei Schritte. Es geht einmal um diesen Antiochos Epiphanes und dann geht es auch nochmal um diesen zukünftigen Herrscher, um den Antichristen, um diesen Herrscher, in dem wir von Daniel schon öfter gelesen haben, der einmal in der Zukunft im Tempel diese Dinge tun wird. Um den Herrscher, der diese letzten 7 Jahre, diese letzte Jahrwoche im Mittelpunkt stehen wird. Und von dem lesen wir in Kapitel 11 am Ende auch. Da gibt es einen Sprung zwischen den Versen 35 und 36. Und ich möchte jetzt mit euch noch am Ende das Kapitel Daniel 12 lesen. Daniel 12 behandelt jetzt noch einmal diese ausstehende letzte Jahrwoche, diese ausstehenden letzten 7 Jahre. Daniel 12. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen 2 andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb des Wassers des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt: Eine Zeit, 2 Zeiten und 1/2 Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich: Mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Dieses letzte Kapitel geht um diese allerletzte Zeit, um das, was in meinen Augen noch aussteht, um das, wovon in dieser letzten Jahrwoche in Kapitel 9 schon die Rede war, die zweigeteilt ist. Daher kommt diese Bezeichnung eine Zeit, 2 Zeiten und 1/2 Zeit, das sind 3,5 Jahre, und auch die 1290 Tage im letzten Vers sind 3,5 Jahre. Und Daniel Kapitel 9 hat schon gesagt, dass dieser Herrscher am Ende die Hälfte dieser 7 Jahre einen Bund mit Israel haben wird und die zweite Hälfte dieser 7 Jahre eine so schreckliche Verfolgung stattfinden wird, wie sie noch nie war. Und das macht schon ein bisschen Angst. Wir müssen immer beachten, es geht um das Volk Israel, um die Juden. Wenn wir überlegen, wie schlimm es den Juden schon ging, was die schon alles erlebt haben, wir haben auch eben von diesem Antiochus Epiphanes gehört, dann ist es schon schrecklich, dass das Schlimmste noch aussteht, dass es immer noch schlimmer werden wird. Aber das sagt die Bibel voraus. Die sagt aber auch voraus, dass wenn die Kraft des Volkes ganz am Ende ist, dass es dann Rettung geben wird, dass dann der Fürst Michael sich erheben wird und dass das Volk dann befreit wird. Und auch dort wird aber unterschieden in 2 Gruppen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Es ist sogar von dem Buch die Rede, von dem Buch, wo man eingeschrieben sein muss. Das heißt also, für mich ist es der Hinweis darauf, wenn das Buch Daniel recht hatte mit all den Dingen, die schon passiert sind, dann stimmt auch das, was mal noch passieren wird. Ich kann euch nicht sagen, wie das genau aussieht. Ich werde mich auch hüten, denn es haben schon viele in zukünftige Dinge etwas reingedeutet und genau vorhersagen wollen, wie etwas sein wird. Und dann war es nicht so. Für mich, in meinem Verständnis, ist es das, was mit dem Volk Israel noch aussteht. Es gab viele, viele Jahre nicht mal diesen Staat Israel und man konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder überhaupt nur einen Tempel geben könnte. Ich denke aber, es wird ihn wieder geben und da wird das passieren, von dem wir heute gelesen haben. Es ist auch, das war, was die Bibel darüber sagt zu Daniel, dass das Buch verschlossen werden soll und dass viele da drinnen forschen werden. Am Ende machen wir ja heute auch nichts anderes. Wir forschen heute auch in diesem Buch. Und die Erkenntnis wird zunehmen. Auch das kann man nur bestätigen. Die Erkenntnis nimmt ganz sicher zu. Denn wenn man Kapitel anschaut und man erkennt, dass so viele Dinge wahr geworden sind, dann erkennt man auch mehr daran. Wir haben natürlich heute auch ganz andere Möglichkeiten als andere Christen in den vielen tausend Jahren seitdem. Wir haben Zugriff auf Geschichte, wir können unabhängige Quellen anschauen, wir können nachlesen, wie Dinge abgelaufen sind. Wir haben schnellen Zugriff auf das gebündelte Wissen der Menschheit. Und dementsprechend nimmt natürlich auch das Verständnis zu. Uns wird erstmal klar, was das bedeutet. Ich habe mal nur kurz versucht, mich in Daniel hineinzuversetzen, mit seinem Wissen zu seiner Zeit. Und wenn man da diesen Text sieht, da sind nur Fragezeichen da. Da ist so vieles unklar, da ist so vieles unbegreiflich. Und da haben wir einen riesigen Vorteil mit dem, wo wir heute stehen. Das Wissen wird zunehmen und es soll versiegelt werden bis zum Ende. Und die Verständigen, die werden dann verstehen, was es bedeutet. Und die Gottlosen nicht. Es gibt auch schöne Verheißungen in dem Kapitel 12, wo gesagt wird, wer dann die Stars mal sein werden, denn da steht es, wer wie die Sterne leuchten wird. Die zukünftigen Stars werden die sein, die auf Gott und seine Gerechtigkeit hingewiesen haben. Die an der Wahrheit geblieben sind. Denn zu der Zeit, das sagt die Bibel auch öfter, wird es sehr schwer sein, Gott treu zu bleiben. Auch für die Juden, die an Gott glauben. Es wird eine Zeit, eine unglaubliche Verfolgung. Und doch werden auch Juden gerettet werden. Daniel fragt ja danach über dieses Ende. Er will mehr wissen, aber irgendwann ist dann auch da Schluss, weil Gott ihm am Ende dann auch sagt, geh hin, verschließ das Buch jetzt. Das soll jetzt versiegelt werden. Und wir sehen, die Bibel, was ich euch schon mal gesagt habe, die sagt genau die Geschichte voraus. Das Drehbuch der Erde ist schon längst geschrieben. Das hat Gott schon mit der Erschaffung der Erde abgeschlossen gehabt. Und da gibt es auch kein Ausversehen oder es gibt nichts, was Gott entgleitet. Gott schickt seine Engel und die Geschichte wird weiter so laufen, wie Gott es vorhat. Alles, was hier passiert auf dieser Erde, ist in Gottes Hand. Und am Ende geht es darum, ob wir das ewige Leben haben oder ob wir ewige Schmach und Schande haben, ewige Gottesferne. Auch das sagt das Buch Daniel schon. Am Ende bekommt Daniel noch gesagt, dieser alttestamentliche Mann, was jetzt mit ihm passieren wird. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel bekommt also gesagt, dieser alttestamentliche Mann, was mit ihm passieren wird. Er darf jetzt ruhen, er hat sein Lebenswerk vollbracht und wird einmal wieder auferstehen. Und wird ein Erbteil von Gott bekommen. Das ist doch eine gute Verheißung. Und ich hoffe sehr, dass wir alle ihm dann einmal begegnen werden. Dass auch wir ein Erbteil bei Gott haben. Und mit einmal mit bei Gott sein werden. Amen.